Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Europa erfindet die Zigeuner. Eine Geschichte von Faszination und Verachtung. So lautet der Titel der kulturhistorischen Abhandlung des Bielefelder Germanisten Klaus Michael Bogdahl. Sie untersucht die seit 6 Jahrhunderten andauernde Verfolgung und Ausgrenzung der Roma-Völker in Europa. Für dieses Buch wird Klaus Michael Bogdahl am kommenden Mittwoch zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung verliehen. In der Jurybegründung heißt es, indem Bogdahl die Darstellung der Zigeuner, Gypsies, Burmiens und Chitanos in der Literatur und Kunst vom Spätmittelalter bis heute zum ersten Mal umfassend im europäischen Vergleich analysiert, beschreibt er zugleich die allmähliche Verfertigung eines historischen Vorurteils gegen ein imaginäres Kollektiv. Angesichts der politischen Diskussion um Armutsmigration aus Südosteuropa ist Bogdahls Buch auch von tagesaktueller Bedeutung. Mit dem Autor sprach Mirko Schwanitz.
Bevor wir auf Ihr Buch näher eingehen, Herr Bogdahl, würde mich interessieren, was Sie eigentlich bewogen hat, sich genau diesem Thema zuzuwenden.
Ich habe, wie viele, auch mich nach der Wiedervereinigung mit dem Phänomen des Anwachsens fremdenfeindlicher Gewalt in Deutschland beschäftigt, und ich bin in diesem Zusammenhang auf ein Interview gestoßen, das eine 16-jährige Schülerin gesagt hat: Wären Zigeuner verbrannt, hätte es mich nicht gestört. Vietnamesen schon, aber Sinti und Roma egal. Und einmal hat mich der Furor der Verachtung und das Ausschalten menschlicher Empfindung berührt, dann aber von einer anderen Seite her die Tatsache, dass der Tötungswunsch durch die Hierarchisierung von Opfern begründet wird. Und das war so eine Frage, die mich dann auch für 20 Jahre nicht mehr losgelassen hat.
Wo fängt man denn dann eigentlich an? Also wenn man sich einem solchen Thema nähert, dann muss man hinabsteigen in Archive, man muss alte Chroniken durchforsten, Reiseberichte, Bücher, in denen auch die Überlieferungen festgehalten sind. Aber ich stelle mir vor, dass das im Falle der Rom-Völker doch eine ganz schwierige Angelegenheit war.
Einmal liest man dann oder versucht herauszubekommen, in welchen literarischen Texten Zigeunerfiguren, wie ich das dann nennen würde, auftauchen. Also das ist sozusagen der eine Bereich. Und der andere ist eben, sich das notwendige Wissen über die Geschichte dieser Gruppe anzueignen. Das aber ist nicht einfach, weil wir es ja mit einer Kultur zu tun haben, von der es keine eigene schriftliche Überlieferung gibt. Also war ich von vornherein mit der Schwierigkeit konfrontiert, mich mit Quellen auseinandersetzen zu müssen, Quellen interpretieren zu müssen, deuten zu müssen, einordnen zu müssen, die immer von der Mehrheitsbevölkerung über die Romvölker gesprochen wird.
Wenn wir uns jetzt mal zurückversetzen in jene Zeit des Auftauchens der Romvölker, es gibt eigentlich nur eine einzige Darstellung aus dem 15. Jahrhundert. Dort sieht also der Torwächter einer von Stadtmauern umgebenen Stadt eine Gruppe von Menschen, die er noch nie gesehen hat. Und nun sollte man ja annehmen, dass sich Leute, die als zum ersten Mal eine fremde Gruppe vor ihren Toren sehen, die Frage stellen nach dem Woher und Wohin dieser Menschen. Ihr Buch legt nun dar, dass im Falle der Romvölker genau das nicht geschieht, sondern sich der Blick merkwürdigerweise auf was ganz anderes richtet.
Das ist eine Illustration aus einer alten Chronik ausgewählt, weil es gewissermaßen eine Urszene der Ankunft dieser Völker in Europa in der frühen Neuzeit beschreibt. Und wir sehen eben eine abweisende kalte Stadtmauer, das ist die Stadt Bern, und wir sehen eben diese eng zusammengedrängte Hilfe- und Obdachsuchende Gruppe. Und merkwürdig an diesem Bild ist, dass diese Gruppe in orientalischer und sarazenischer Kleidung dargestellt ist. Daran kann man jetzt wirklich zeigen, und das versuche ich dann im Detail aufzuzeigen, dass wir es schon bei den ersten Darstellungen mit Projektion zu tun haben. Also diese Fremden werden nicht systematisch befragt nach ihrer Herkunft, nach ihren Lebensgewohnheiten, sondern die europäischen Mehrheitsbevölkerungen projizieren auf sie ganz bestimmte Bilder. Und das sind immer Bilder der Abwehr, das sind immer Bilder, die hochemotional besetzt sind, und zwar eben mit Aggression, mit Ekel und im Grunde genommen immer so schon so eine latente Gewalt auch vermitteln.
Man differenziert ja da sehr wenig. Sie heißen entweder allgemein Gypsies oder eben der Begriff Zigeuner. Wo kommen diese Begriffe eigentlich her?
An diesen Begriffen kann man auch sehr schön ablesen, dass wir es immer mit Fremdbezeichnungen zu tun haben. Es gibt und gab sicherlich Selbstbezeichnungen dieser Gruppen. Der Begriff Sinti für die in Deutschland sich bewegenden und lebenden Gruppen ist eine sehr alte Selbstbezeichnung. Der taucht aber eben als Bezeichnung der Mehrheitsbevölkerung nicht auf in unserem Bereich. Also wir haben eben von Südosteuropa bis nach Mitteleuropa herrscht diese Bezeichnung Zigeuner vor oder Zigan, Zigani, also in den einzelnen Sprachen. Ein Wort, bei dessen Herkunft es keine plausible Erklärung gibt. Aber es wird von vornherein als diskriminierender Begriff gebraucht. Gypsies, also das ist hergeleitet von Ägyptier, das ist eine der möglichen Herkunftsorte dieser Gruppe, über die man spekuliert hat, also die Menschen, die aus Ägypten oder Kleinägypten kommen. In Skandinavien setzt sich bis heute diskriminierend der Begriff der Tataren oder Tatare durch. Also da haben wir die Mongolen im Hintergrund und die Invasion dieser Völker nach Westeuropa im Hochmittelalter. In Holland, auch ganz interessant, gibt es eben eine religiöse Bezeichnung, Heidene, die Heiden. Und so können wir eigentlich diese Bezeichnungen durchbuchstabieren und kommen immer wieder auf Fremdbezeichnungen und nicht auf Selbstbezeichnungen.
In Ihrem Buch weisen Sie ja nun nach, dass die Rom-Gruppen zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt in Europa auftauchen, nämlich in einem Zeitraum, in dem sich gegenseitige Akzeptanz von Völkern und Nachbarn an deren Vorhandensein auf einem bestimmten Territorium festzumachen beginnt. Also ein Territorium, das diese Gruppen dann auch als ihr Eigentum betrachten. Und das konnte ja nicht ohne Folgen für die Roma bleiben.
Ja, in allen europäischen Regionen verwandelt sich die Lehnsherrschaft, die mittelalterliche landesherrliche Ordnung allmählich in moderne, zunächst absolutistische Territorialstaaten. Und für diese Staaten und deren Bewohner gelten eben bestimmte Regeln. Und diesen Regeln widerspricht die Lebensweise der damals noch im großen Teil nomadisierenden Romvölkern in Europa.
Das heißt also, die Roma verlieren in dieser Zeit den Anspruch, als Arme vom damals herrschenden Sozialsystem mit versorgt zu werden. Und deswegen werden sie auch immer wieder vertrieben oder müssen einfach immer weiterziehen?
Ja, das ist vielleicht die auf der sozialen Ebene die wichtigste Entwicklung, die in dieser Zeit stattfindet und in die sie eingeschlossen werden. Also wir erleben ja eine Verarmung großer Schichten der europäischen Bevölkerung und das Anwachsen eines Heers von, wie es dann immer in den Dokumenten heißt, von Gaunern und Bettlern. Und sie werden eingeschlossen in diese Gruppe. Und in dieser Zeit entstehen auch, im Zusammenhang mit dieser Verarmung, entstehen auch wichtige Bilder, wie etwa die der räuberischen und kinderräuberischen Zigeuner.
Wir halten noch mal fest, also wir sind jetzt so im 18. Jahrhundert. Bis dahin werden die Rom-Völker vor allem als Fremde betrachtet und als solche natürlich auch ausgegrenzt oder die Mehrheitsbevölkerung grenzt sich als solche von ihnen ab. Welches Bild der Roma oder des Zigeuners wird denn gezeichnet?
Das eine ist sicherlich das Bild, das entlang der Achse Religion hergestellt wird. Also sie sind Heiden, sie sind Ketzer und in der Vorstellung der meisten Literaten dann eben Gefährten des Satans, wie ich das nenne. Und das spielt eine ganz wichtige Rolle in der Literatur. Das Zweite ist sicherlich, dass sich auch schon früh ein fasziniertes Gegenbild der schönen Zigeunerin herausbildet, am ehesten in Spanien. Da ist sicherlich vielen bekannt die Erzählung von Cervantes La Gitanilla, also die kleine Zigeunerin. Die aber, muss man sagen, wenn man als Literaturwissenschaftler darauf schaut, eine falsche Zigeunerin ist.
Dieses Zigeuner-Thema war ja dann beliebt. Also es hielt ja Einzug auf Theaterbühnen, es hielt Einzug in die Musik und Literatur. Da ist aber dann zu fragen, wie kommt es denn dazu, dass dann Autoren wie Cervantes, Scott Pushkin, Hugo, Achim von Arnim, also bis heute bekannte literarische Helden erfinden, die eigentlich eher zur Verfestigung der Vorurteile beitragen, statt sie in Frage zu stellen?
Also vielleicht nochmal zu Cervantes. Also Cervantes bietet das Bild, ein sehr starkes Bild einer tanzenden Zigeunerin, aber vor einem anderen historischen Hintergrund. Also wir haben es dann in Andalusien ja mit einer Mischkultur zu tun. Die Mauren leben noch dort, die Zigeuner, die Juden, die Andalusier. In der Zigeunerromantik, auf die Sie ja jetzt anspielen, ist es ein anderer Hintergrund. Die europäischen Gesellschaften registrieren allmählich zu Beginn des 19. Jahrhunderts, welche Verluste sie zu verzeichnen haben, wenn sie sich industrialisieren und modernisieren. Und in diesem Zusammenhang werden die Zigeuner, die einen Teil ihrer archaischen Lebensweise beibehalten haben, dann zur Projektionsfläche. Und also in diesem Kontext entstehen dann diese Erzählungen, die uns heute noch sehr präsent sind. Ich würde vielleicht also eine herausgreifen, die mir imponiert hat. Das ist die Semphira aus Puschkins Poem Die Zigeuner. Und dort kann man eigentlich sehr schön sehen, wie diese Mechanismen dann greifen. Da geht es ja um einen politischen Flüchtling, Aleko. Der kommt in die bessarabische Steppe und wird von einem dortigen Zigeunerstamm aufgenommen. Die Semphira verliebt sich in ihn, verlässt ihn dann aber wieder nach einiger Zeit. Und dann versucht ihm der Sippenchef dann zu erklären, warum das so ist. Und ich zitiere das einfach mal, was er dann sagt. Bei uns, der wildnisfreien Söhne, gibt's keine Folter, kein Gericht. Nicht lechzen wir nach Blut und Tränen, doch dulden wir den Mörder nicht. Du taugst nichts für das wilde Leben. Es soll nur dir die Freiheit geben. Du bist voll Stolz und Rachbegier, doch friedlich. Sanft sind unsere Sitten. Das Band ist zwischen uns zerschnitten. Also hier geht's ganz zentral um den Begriff der Freiheit. Und eben auch zum Beispiel hier der Freiheit einer Frau, sich einen Partner zu wählen.
Parallel zum Hass auf die Zigeuner entwickelt sich ja nun auch der Hass auf die Juden. Beide Phänomene sind aber keinesfalls gleichzusetzen. Was unterscheidet denn die beiden voneinander?
Ja, also ganz grob und kurz kann man sagen, dass sich ja Antisemitismus an der Tatsache abarbeitet, dass die sogenannte christlich-abendländische Gesellschaft eine ihrer wichtigsten Wurzeln im Judentum hat. Also das Judentum ist eine der bedeutendsten frühen Schriftkulturen mit einer Sprache des Heiligen. Die Romvölker werden im Gegensatz zu den Juden als Erscheinung der Wälder, der Heide, der Steppe wahrgenommen, unter anderem deshalb, weil sie keine Schriftkultur besitzen und lange Zeit nomadisch leben. Sie gelten also als unzivilisierbare Parasiten, denen man eben mit Verachtung begegnet. Also man könnte sagen, die Juden sind im Antisemitismus eigentlich das andere, das man niemals sein kann. Und die Zigeuner sind das, was man niemals sein möchte.
Machen wir mal einen Sprung. Gehen wir mal in die Zeit, in der die Wissenschaft so weit ist, dass die Polizei jetzt schon den Fingerabdruck nutzt, dass sich die Anthropometrie durchzusetzen beginnt, also die detaillierte Körpervermessung auch eine immer größere Rolle spielt. 1899 wurde in München die erste Zigeunerzentrale eingerichtet. 1914 gibt es die ersten diskriminierenden Einträge in die Ausweise. 1926 wird in Bayern das Zigeuner- und Arbeitsscheuengesetz erlassen. 1933 wird es dann in ganz Deutschland übernommen. 1936, noch vor dem Anschluss Österreichs, wird in Wien die sogenannte Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens eingerichtet. Und in Berlin beginnt man mit rassenbiologischen Forschungen durch die Rassenhygienische Forschungsstelle. In dieser Zeit fallen ja aber auch diese goldenen 20er, von denen immer gesprochen wird, also eine Hochzeit von Theater, von Literatur. Registriert die deutschsprachige Kultur in irgendeiner Form, was sich da zusammenbraut? Ist irgendwo in der Literatur ein nennenswerter Widerstand erkennbar oder gar eine Solidarisierung mit den Roma? Wer befasst sich überhaupt in dieser Zeit literarisch mit den Zigeunern?
Ja, es gibt in den 20er Jahren zwei unterschiedliche Richtungen. Einmal haben wir so eine Art religiös-pädagogischer Literatur, denn die Kirchen beginnen im 20. Jahrhundert ihre Sozialarbeit, ihre Missionsarbeit eben auch auf diese Gruppe zu richten. Und in diesem Zusammenhang entsteht dann eine andere Form von Wahrnehmung. In den 20er Jahren gibt es aber auch im Zuge der politischen Bewegungen, abseits des kommunistischen oder sozialdemokratischen politischen Mainstreams, also im Bereich anarchistischer Bewegungen, gibt es den Versuch, die Obdachlosen, diejenigen, die man das Lumpenproletariat nennt, von den anderen Gruppen zu organisieren. Und in diesem Zusammenhang entsteht auch eine, nur für einen kurzen Zeitraum, eine sehr interessante Literatur. Und für mich so eines der interessantesten und wichtigsten Romane von Jo Michaeli, Michael Appert und sein Kind, der aber leider nicht die angemessene Rezeption findet, weil 33 ja, die Verbreitung solcher Literatur dann verbietet.
Unter anderem beleuchten Sie die Rolle des Flamencos und dessen politischer Instrumentalisierung in der Zeit des Franco-Regimes. Sehr spannend auch jene Stellen, in denen von den Roma in der Sowjetunion die Rede ist. Doch das möchten wir hier eigentlich mal ausklammern und den Blick nun auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg richten. Die Roma sind aufgrund der Projektionen, über die wir jetzt gesprochen haben, ebenso wie die Juden vom Holocaust betroffen in gleicher Weise. Nach 1945 kann man feststellen, dass ja der Humanismus wieder einen Aufschwung nimmt, dass Rassismus bekämpft wird, auch europaweit. Man sollte nun eigentlich annehmen, dass die Leiden der Roma in ähnlicher Weise wahrgenommen werden wie die der Juden und dass sie damit eigentlich auch ihre Darstellung in der Literatur ändert. Was passiert denn aber tatsächlich?
Eine sicherlich plausible These ist, dass sich der Antisemitismus, der 1945 in Deutschland ja nicht sich in Luft auflöst, dann in einer Art Ersatzbewegung auf die Zigeuner übertragen wird. Und wir haben eben in einem erschreckenden Maße dann auch stereotype Klischees, die wir aus dem Antisemitismus kennen, in der Rede über Zigeuner. Also das ist sicherlich eine wichtige Sache. Das andere ist, dass viele Schriftsteller, auch bedeutende Schriftsteller, auf eine fahrlässige Art dann in ihren Romanen Zigeunerfiguren auftreten lassen, ohne die historischen Ereignisse, ohne den Holocaust zu reflektieren. Und das geht übrigens bis heute so weiter. Also ich habe Ihnen ein paar Bücher mitgebracht aus der aktuellen Produktion und könnt ihr einfach was zitieren aus einem Buch.
Genau, machen wir doch mal an einem Beispiel.
Also ist gerade, ich glaube, 2012 im Diogenes Verlag herausgekommen, Lukas Hartmann, Räuberleben. Da geht es um diese Zeit der Armut, über die wir schon gesprochen haben. Die Armutsbewegung, und das ist ein Buch, das ist gut gemeint, also das versucht von der Intention her Vorurteile aufzuheben. Und dann heißt es, und ich zitiere nur eine von vielen Stellen über eine dieser Figuren, und keine ist eine so listige Hühnerdiebin wie sie, keine brät die Beute so schmackhaft und würzt sie mit wildem Thymian, und wer sie hinterher aufspielen hört, möchte ihr alles verzeihen. Die beste Beutelschneiderin war sie auch, nur geht sie jetzt kaum mehr über die Märkte, sie ist zu langsam geworden, das macht das nahende Alter. Und ich könnte das noch weiter zitieren, reicht es?
Ja,
also okay. das ist jetzt so ganz typisch dafür, für einen Umgang, den ich fahrlässig nenne.
Es sind ja wirklich sehr, sehr anerkannte Autoren, die sie dort eines zumindest problematischen Umgangs mit diesen Stereotypen bezichtigen. Also Günter Grass, Hertha Müller, Christa Wolf, ja selbst Ilja Trojanow, werfen sie diesen problematischen Umgang vor, weil alle der Erfindung der Zigeuner also unreflektiert nach wie vor erliegen?
Ja, das bekannteste ist ja Schnurre, Jenö war mein Freund, also diese Erzählung, die auch in die Schulbücher gekommen ist, wenn sich diese Autoren dann auch dem Thema zuwenden. Und sie sind von ihrer subjektiven Intention her durchaus willens, sich mit dieser Gruppe auseinanderzusetzen. Aber sie setzen die Praxis der Erfindung fort. Also sie versuchen nicht, die Lebenswelt zu erkunden. Sie versuchen nicht, einen Dialog mit den Betroffenen in einen Dialog zu kommen, sondern sie bedienen einfach die übertragenen und überlieferten Klischees.
Haben Sie in der neueren Zeit Autoren gefunden, die doch mit der notwendigen Sensibilität mit diesem Thema umgehen?
Das ist wirklich eine schwierige Frage und ich würde eigentlich nur Erich Hackel nennen, Abschied von Sidonie. Und der macht eigentlich genau das, was ich an den anderen Texten vermisse. Also der lässt sich auf die Geschichte hier einer in Auschwitz umgebrachten Mädchens, Sidonie Adlerberg, ein und rekonstruiert dann in so einer Mischung von Fiktion und Faktografie die Geschichte dieses Mädchens. Und er achtet vor allem eben auch darauf, dass dann die Stimme der Betroffenen zur Geltung kommt. Und ich denke, das war für eine Übergangsphase zumindest so etwas wie eine Befreiung aus diesen Klischees. Also indem er das macht, muss er nicht auf diese Klischees zurückgreifen, sondern er kann sie vorführen, er kann sie entlarven, er kann sie bloßstellen.
Also wir haben jetzt die ganze Zeit über Autoren gesprochen, die über die Roma sprechen. Sie haben ja schon erwähnt, es ist ja über viele Jahrhunderte eine schriftlose Kultur gewesen. Das ist ja eigentlich auch das grundlegende Problem, weil die Rom-Völker sozusagen die Deutungshoheit über sich anderen überlassen haben. Hat sich das nach dem Holocaust geändert? Also gibt es eine nennenswerte Literatur der Sinti und Roma heute?
Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie sehen, dass die meisten literarischen Werke, die so in den letzten 20 Jahren herausgekommen sind, aus Südosteuropa stammen, vor allem aus Serbien. Und das ist nicht zufällig. In der sozialistischen Zeit hatten zumindest Roma in diesen Ländern, wenn auch sehr begrenzt, die Chance, die Bildungsleiter aufzusteigen. Und das ist ja immer die Voraussetzung, wenn man elaborierte Literatur schreiben will. Und vor diesem Hintergrund entstehen Texte im Augenblick, und es sind auch sehr viele Texte bis hin zu beeindruckenden Romanen entstanden. Das ist in Westeuropa anders. Also dort haben wir viel stärker noch die mündliche Kultur. Und eigentlich gibt es bis auf eine Ausnahme, das ist der Matteo Maximoff, und der schreibt seine Romane schon in den 50er und 60er Jahren, also ein französischer Manouche, gibt es eigentlich bisher nichts in Westeuropa, außer Holocaust-Erinnerungen.
Genau, also sprechen wir ganz kurz noch über diese Holocaust-Erinnerungen. Es gibt ja da durchaus auch bekannte Namen. Also Marianne Rosenberg ist Kind eines Sinti und hat auch ihre Erinnerungen verfasst über die Erinnerung an ihren Vater. Es scheint ja so zu sein, dass die vom Holocaust Betroffenen, die Überlebenden des Holocaust, sich sehr lange der Auseinandersetzung mit ihren Traumatisierungen aufgeschoben haben, eigentlich ihrer Kindergeneration überlassen haben. Wie kommt das?
Wir wissen eben aus der Traumaforschung, dass es eines langen Zeitraums bedarf, bis man darüber sprechen kann. Vor allem, ich finde, in erster Linie gegenüber den eigenen Verwandten, den Kindern und Enkeln. Also das ist das eine. Bei den deutschen Sinti kommt aber noch etwas hinzu. Also sie haben sehr lange um die Anerkennung, die Wiedergutmachung kämpfen müssen, und die ist ihnen lange verweigert worden. Und das hat auch nochmal zu einer weiteren Zeitverschiebung geführt.
Wenn Sie auf Ihre Recherchen, die sich ja über 20 Jahre hingezogen haben, wenn Sie auf diese Recherchen zurückblicken, was war für Sie so das überraschendste Moment, die überraschendste Erkenntnis?
Das überraschendste oder auch erschreckendste war die Einheitlichkeit, mit der sich diese Bilder in dem gesamten europäischen Kulturraum durchgesetzt haben. Und zwar von Finnland bis Italien, von England bis Russland. Also das ist doch etwas, mit dem ich nicht gerechnet habe, zumal ich mich mit historischen Perioden beschäftigt habe, in der es keine unmittelbare Kommunikation dieser Kulturen als Gesellschaften miteinander gegeben hat. Und also das ist noch eine Frage, die auch übrig geblieben ist. Und das Zweite ist sicherlich die Resistenz, also die Zähigkeit, mit der diese Vorurteile dann auch tradiert werden, und die außerordentliche Fähigkeit, die unsere Gesellschaften entwickelt haben, solche Vorurteile auch wieder besseres Wissen weiterzutragen und wieder neu zu präsentieren.
Welchen Wunsch hätten Sie in Bezug auf die Wirkung Ihres Buches?
Hinter dem Wissensstand, den ich jetzt repräsentiere, und die Erklärung, kann man nicht zurückfallen, und darauf kann man dann immer auch jemanden hinweisen, dass es Erklärungen darüber gibt. Damit hätte ich schon sehr viel erreicht.
Aus welchem Blickwinkel betrachten Sie die gegenwärtige Politik der Europäischen Union, Europas gegenüber dieser Gruppe?
Ja, Sie wissen es vermutlich, aber die meisten Leute nicht, dass wir in der sogenannten Roma-Dekade leben, also dass die EU 2005 für 10 Jahre ein Programm entwickelt hat. Und das neigt sich dem Ende zu. Und man kann deutlich beobachten, dass die meisten Programme aus ganz unterschiedlichen Gründen gescheitert sind. Und das ist ja nicht wenig Geld geflossen im Rahmen dieses Programms. Und dass sie aber im Grunde genommen grundlegende Änderungen mit diesem Programm nicht erreicht haben. Und dass etwa Bürgerrechtsorganisationen oder Nichtregierungsorganisationen mit viel geringeren Mitteln viel wirkungsvoller gearbeitet haben. Und ich denke, das muss man einfach sehen. Und das aber jetzt vor dem zentralen Hintergrund. Also wie ist es möglich, dass diese große Gruppe, die wir in Europa haben, und wir können von 10 Millionen ausgehen, dass die innerhalb der europäischen Völkergemeinschaft ihren Platz findet, dass sie ihre Identität bewahren kann, und zwar auch dann, wenn sie aus den im Moment sehr elenden sozialen Verhältnissen herauskommt. Also dass sie nicht mit dem möglichen sozialen Aufstieg dann auch ihre Identität, das heißt ihre Sprache, ihre Kultur, verwirklicht. Und das ist eine schwierige Frage. Die interessiert mich eben vor allen Dingen.
In den Kulturfragen hörten Sie Klaus-Michael Bogdahl. Über die Erfindung der Zigeuner sprach mit ihm Mirko Schwanitz. Thank you.